DW Menschen und Märkte.
Erfolgreichster Monat. Deutsche Firmen feiern Exportrekord. Gewaltiger Börsengang. Alibaba geht auf Roadshow. Und totgesagte Leben länger. Fernseher made in Germany. Herzlich willkommen zu diesen Themen beim Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Trotz der Sanktionen gegen Russland und trotz zahlreicher Krisenherde in der Welt haben die deutschen Exporte im Juli ein neues Rekordniveau erreicht. Erstmals lieferten Firmen Waren im Gesamtwert von mehr als 100 Milliarden Euro ins Ausland. Michael Braun mit den Einzelheiten.
Waren im Wert von 101 Milliarden Euro wurden im Juli ins Ausland verkauft. Das waren 8,5% mehr als im Vorjahr. Der Rekord lässt sich zum Teil ernüchternd erklären. In Niedersachsen zum Beispiel, Standort des exportstarken VW-Konzerns, hatten dieses Jahr die Sommerferien später begonnen als 2013. Deshalb wurden damals weniger und im Juli dieses Jahres mehr Autos gebaut und exportiert.
Und insofern haben wir hier vielleicht etwas zu positive Zahlen. In den nächsten Monaten dürften die Exporte doch wieder etwas gemäßigter wachsen,
sagt Stefan Mütze voraus, Volkswirt bei der Helaba. Ein gesamtes Exportwachstum von 8,5% wie im Juli wird also im Jahresvergleich nicht bleiben. Zumal die Russland-Sanktionen bis Juli kaum spürbar waren. Die Autoindustrie konnte sie ausgleichen. Ausländische Kunden haben bei ihr bis August 6% mehr Autos bestellt. Auch die Chemieindustrie macht sich konjunkturell nicht bange. Der Präsident des Branchenverbandes, Karl-Ludwig Klei, hatte kürzlich gesagt:
Unsere Geschäfte laufen gut. Die Chemieindustrie ist und bleibt eine tragende Säule der deutschen Konjunktur. Das Industrienetzwerk funktioniert weiterhin. Wir vertrauen auf die Exporterfolge.
Insgesamt wurden im Juli von den 101 Milliarden Euro schweren deutschen Exporten in die Länder der Eurozone Waren im Wert von 35,5 Milliarden Euro gebracht. Von dort gekauft wurden Waren im Wert von 34,7 Milliarden Euro. Das Verhältnis ist also innerhalb der Eurozone ziemlich ausgeglichen. Dass dennoch in Italien Kritik hochkommt an deutschen Exportüberschüssen, an ausgeglichenen deutschen Staatshaushalten und an zu wenig Wachstum in Deutschland und damit auch in der Eurozone, diese Kritik etwa des früheren Ministerpräsidenten Romani Prodi können Ökonomen nicht nachvollziehen, Stefan Mütze.
Das Problem für Italien ist aber gerade das, dass diese Güter, die Deutschland importiert, zunehmend weniger aus Italien kommen, weil dieses Land immer weniger wettbewerbsfähig ist. Sie kommen eben aus anderen Ländern, auch außerhalb der Eurozone. Und das Hauptproblem Italiens ist eben, dass hier Strukturprobleme bislang verschleppt wurden. Das zeigt sich auch im Vergleich zu Spanien, die ihre Hausaufgaben gemacht haben und mittlerweile wieder dynamisch wachsen.
In Italien ist die Produktivität, also die Leistung pro Arbeitskraft, seit 1999 um 2% gestiegen. In Spanien sind es rund 20%. Das Investitionsdefizit in Italien ist also offenkundig. Und das Geld, zunächst mal für einen staatlich initiierten Aufschwung zu sorgen und dem Wachstum die Reformen leichter umzusetzen, dieses Geld hat Italien nicht. Und solange sich nichts ändert, wird Italien als Lieferant für eine erwachte deutsche Außenhandelskonjunktur kaum in Frage kommen.
Alibaba heißt der größte chinesische Online-Händler. Doch der Konzern will sich nicht nur auf China beschränken. Noch im September will er in New York an die Börse gehen und dabei bis zu 20 Milliarden Dollar einsammeln. Wenn das klappt, wäre es der größte Börsengang überhaupt. Heute beginnt Alibaba in den USA seine Roadshow, eine Art Werbeveranstaltung für Investoren. Miriam Braun berichtet.
An der Wall Street in New York ist man stolz, dass man den größten Börsengang der Geschichte in die eigenen vier Wände holen konnte. Oftmals wählen IT-Firmen die Konkurrenzbörse ein paar Meilen weiter nördlich in Manhattan als Handelsplatz, die Technologiebörse Nasdaq. Wall Street-Händler Jason Weisberg.
Nachdem der Facebook-Börsengang damals in solch einem Debakel geendet ist und man bedenkt, wie gut die New York Stock Exchange den ebenfalls sehr großen Börsengang von General Motors über die Bühne gebracht hat, ich vermute, Alibaba fühlt sich hier etwas besser aufgehoben als an der Nasdaq.
Nur zu gut erinnert man sich in der Finanzmetropole an die technischen Schwierigkeiten beim bisher größten Tech-Börsengang, dem von Facebook vor 2 Jahren. 16 Milliarden Dollar hat das soziale Netzwerk damals eingenommen. Nochmal 4 Milliarden mehr will Alibaba generieren und strebt damit den größten Börsengang der Geschichte an.
They want brand recognition and I think that the New York Stock Exchange worldwide has better brand recognition than Nasdaq.
Die New York Stock Exchange sei eine Marke, meint Weisberg. Und auch darauf und den damit einhergehenden Ruf käme es Alibaba an. Als Händler an der Wall Street plädiert er natürlich auch für den eigenen Handelsplatz. Allerdings ist die Wall Street nicht Alibabas erste Wahl gewesen. Schon 2007 feierte der IT-Gigant einen Börsengang, damals in Hongkong. 6 Jahre später wurde das Unternehmen wieder vom Kurszettel genommen. Scott Kessler ist IT-Analyst bei Standard & Poor's Capital IQ.
Wir glauben, sie wählen die USA als Marktplatz, weil sie hier ihre Struktur behalten dürfen, die in Hongkong nicht akzeptiert wird. Und sie wollen internationale Investoren für sich gewinnen und streben ein breiteres Geschäftsfeld an, auch hier in den USA.
Global investment base, but also I think a more diversified business mix, including the US as well.
Die Struktur, von der Kessler spricht, ist eine sogenannte Variable Interest Entity, eine Art Zweckgesellschaft. Wer Aktien von Alibaba kauft, wird keine Anteile an dem Unternehmen besitzen, sondern an einer auf den Cayman Islands ansässigen Dienststelle. Dieser fließen dann nur die Gewinne von Alibaba zu. Damit will man chinesisches Recht umgehen, wonach Ausländer keine Aktivposten einer chinesischen Firma besitzen dürfen. Der Trick funktioniert in New York nicht zum ersten Mal.
Der Trend, dass chinesische Firmen in den USA listen, hat schon in den 1990er Jahren angefangen. Baidu, das chinesische Google, wird seit 2005 an der Nasdaq gehandelt. Und wenn man zurückdenkt, kommen auch noch andere große chinesische IT-Firmen hinzu.
In der Kritik steht ein Nebeneffekt dieser Unternehmensstruktur. Investoren haben nahezu kein Mitspracherecht bei Entscheidungen. Alibaba-Gründer Jack Ma und ein paar andere Partner bestimmen mehr als die Hälfte der Mitglieder des Aufsichtsrats. Die Geschäftszahlen sind beeindruckend. Alibaba macht rund 80% des Umsatzes im chinesischen Internethandel. Der ist momentan rund 300 Milliarden Dollar schwer, jährlich. 2020 soll er Schätzungen zufolge größer sein als der Großbritanniens, Japan, Deutschland, Frankreich und der USA zusammen. Und das, obwohl bis zu dem Zeitpunkt, als die US-Suchmaschine Yahoo ein Viertel von Alibaba übernommen hatte, das Unternehmen im Westen fast niemand kannte.
Oftmals haben es US-Internet- oder Social-Media-Firmen in China schwer, sich zu etablieren und erfolgreich zu sein. Gerade soziale Netzwerke sind teilweise gar nicht verfügbar. Das hemmt die US-Firmen und schafft Möglichkeiten für chinesische Firmen.
Allein auf dem Handelsplatz Taobao, der zu Alibaba gehört, tummeln sich rund 7 Millionen Verkäufer und Händler. Von der gestreiften Lederjacke bis hin zu Origami-Faltanleitungen wird hier alles verkauft. Mitte des Sommers geriet Taobao in die Schlagzeilen, weil Händler gefälschte Luxusgüter angeboten hatten. Bob Barchisi von der International Anti-Counterfeiting Coalition, ein internationaler Verband, der gegen Produktfälschungen vorgeht, im US-Fernsehen.
Die chinesische Kopierkultur und der unstillbare Appetit der US-Konsumenten auf Schnäppchen führen zu diesem Problem. Alibaba hat rund 800 Millionen Angebote auf seinen Seiten, 500 Millionen Nutzer. Und allein von den Proportionen her ist es ein enormes Problem.
Alibaba reagierte prompt. Wenn ein Luxusanbieter selbst einen Online-Laden auf der Seite eröffnen wolle, hieß es, würden umgehend Angebote mit gefälschten Markenartikeln von den Shopping-Seiten gestrichen. Und das alles in Zeiten, in denen das fremd anmutende Unternehmen aus Fernost nicht nur Investoren, sondern auch die Börsenaufsicht SEC noch abschließend überzeugen muss. Der Börsenprospekt musste seit der Einreichung bei der Aufsichtsbehörde schon 3-mal geändert werden.
Auf der internationalen Funkausstellung in Berlin wird meist die Zukunft gefeiert. Nach eigenen Angaben ist die IFA die weltweit führende Messe rund um Elektronik im Haushalt. Neue Smartphones, Computer oder ferngesteuerte Hausgeräte werden hier vorgestellt. Einige Stände erinnern jedoch eher an die Vergangenheit, denn es gibt auch Fernseher made in Germany. So mancher Messebesucher wusste gar nicht, dass die noch existieren, berichtet Johannes Frevel.
Deutsche Fernseher galten als zuverlässig und waren einmal Exportschlager, obgleich die meisten Hersteller längst dem Preisdruck asiatischer Anbieter weichen mussten, sind zumindest älteren Verbrauchern auch untergegangene deutsche Markennamen noch präsent, Jüngeren schon nicht mehr.
Metz gibt es, glaube ich, nicht mehr, aber Löwe gibt es noch. Löwe ist die letzte.
Gründig. Blaupunkt.
Keine Ahnung, ich weiß keine. Fernsehen guckst du gut wie nie.
Oh, ich ruf kurz meinen Opa an. Keine Ahnung, fragen Sie mich nicht. Siemens, ne? Siemens war doch früher irgendwie.
Das ist allerdings schon etwas länger her. Tatsächlich gibt es in Deutschland nur noch Löwe, Metz und Technisat. Die Designmarke Löwe ist mit Hilfe eines Investors und durch Zusammenarbeit mit dem großen chinesischen Panelanbieter Hisense der Pleite knapp entronnen. Das Unternehmen legt nun auf der IFA einen Neustart hin. Löwe-Sprecher Roland Reitl formuliert einen hochpreisigen Marktanspruch.
Löwe ist im Premium-Segment des Marktes unterwegs. Das wird auch in Zukunft so sein. Löwe-Geräte bieten mehr als vergleichbare Geräte, sind aber auch entsprechend kostenintensiver.
Wie Löwe ist auch Rivale Metz eine Fachhandelsmarke. Metz nimmt eher den mittelpreisigen Markt für traditionsreiche Käufer ins Visier, die auf technische Zuverlässigkeit setzen. Das Vertrauen in Made in Germany sei sein Geschäftskonzept, erklärt Metz-Chef Norbert Kotzbauer.
Der Preisdruck ist nicht nur in dem Jahr, der war in den letzten zwei Jahren so groß. Wir können uns nicht im Gesamtmarkt mit den großen Global Players messen, sondern Metz muss einfach seine Nische finden, die eben als Qualitätsmarke Metz anerkannt wird.
In diesem Jahr ist das Umsatzvolumen mit Fernsehern trotz Olympischer Winterspiele und der Fußball-WM weiter gesunken. 600 Euro, das ist die magische Preisgrenze für Käufer. In diesem Preissegment hat Grundig kräftig zugelegt. Der untergegangene deutsche Markenname wurde von einem großen türkischen Hersteller wiederbelebt. Das Design kommt aus Nürnberg, die Geräte aus dem Mittelmeerland. Mit Erfolg, wie Grundig Marketingmanager Wolfgang Klaas deutlich macht.
Wenn ein Unternehmen es schafft, größere Bildschirme zu verkaufen. Im Vergleich zum Markt konnte Grundig im ersten Halbjahr 27% Umsatzzuwachs verzeichnen im Vergleich zum gleichen Zeitraum des letzten Jahres.
Der Ausblick aufs Weihnachtsgeschäft ist getrübt. Wer einen neuen Fernseher braucht, hat sich den zu Jahresanfang schon zu den Top-Sportereignissen gekauft. Die Folge seien Überkapazitäten und Preisdruck, stellt GfK-Verbraucherforscher Alexander Demel fest.
Der TV-Markt war natürlich in den letzten Jahren sehr unter Druck. Also es ist im Moment sehr viel Volumen, was im Handel verkauft wird. Wir sehen natürlich, der Preiskampf der Hersteller geht weiter. Wir sehen viele Top-Angebote und von daher hat der Konsument nach wie vor die Chance, sich auch günstig einen neuen Fernseher zu kaufen.
Die Branchenhoffnung sind schnellere Internetanschlüsse. Kommen die neuen Online-Videotheken durch schnelle Streaming-Angebote mit hochauflösenden Filmen breit auf den Markt, dann könnte das den Verkauf neuer TV-Geräte ankurbeln.
Mit diesem Bericht von Johannes Frevel von der IFA sind wir am Ende der Sendung. Thomas Schmidt in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.